Ja, kaum eine Zeit wird so sehr mit unerfüllbaren Erwartungen überfrachtet wie die Adventszeit. Jährlich nehmen wir uns vor, diese Zeit anders zu verbringen als in den vergangenen Jahren. Wir wollen es ruhiger angehen lassen. Wir wollen uns nicht in diesen Wirbel hineinziehen lassen. Wir wollen es einfach besser organisieren. Und wir kennen das, im nächsten Jahr nehmen wir uns das wieder vor. Das gelingt uns selten, die Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Ja, in dieser dunklen Zeit, ganz besonders, wenn es dann auch noch fies, kalt und feucht ist, da sehnen wir uns nach Ruhe, nach Gemütlichkeit. Wir ziehen uns gerne zurück, wir wollen uns aus dem Trubel herausnehmen und wir wollen dahin, wo es warm und trocken und beschützt ist. Ja, und dieses beschützte Zuhause, das wir so haben, das steht in starkem Kontrast zu dem Ort, in dem eine der beiden Hauptfiguren des heutigen Predigttextes seine Stimme erhebt. Vielleicht vermutet ihr es, es geht um Johannes. Und der predigte bekannterweise in der Wüste. Ja, mit der und am Jordan, klar. Ne? Aber er ist die Stimme in der Wüste. Mit der Wüste bringen wir jetzt so ganz spontan Eigenschaften in Verbindung, die nichts mit schützender Abgeschirmtheit und Gemütlichkeit zu tun haben. Man ist den Elementen gnadenlos ausgeliefert. Hitze, Einsamkeit, Durst. Die Wüste ist lebensbedrohend. Und auch in der Bibel spielt die Wüste an vielen Stellen eine bedeutende Rolle. Liegt ja auch nahe, denn Israel selber besteht zum Teil aus Wüste und nach Osten hin, jenseits des Jordans, liegt die große Wüste auf der arabischen Halbinsel. Nach dem Auszug aus Ägypten ist das Volk 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Ja, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es auch verheißungsvolle Berichte, dass die Wüste in blühendes Land verwandelt wird. Bei Jesaja lesen wir: In der Wüste brechen Quellen hervor. Eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den Heiligen Weg. Jesaja 35. Ja, Johannes ist eine der beiden Hauptfiguren heute. Die andere ist Jesus. Bei Matthäus, aus dem der heutige Predigttext stammt, hören wir ein paar Mal von Johannes. Meistens verweist Jesus auf den Johannes, aber es gibt auch eine persönliche Begegnung zwischen beiden, und zwar bei der Taufe Jesu. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so hatte Johannes gepredigt, dieser Mann aus der Wüste, der ein Gewand aus Kamelhaaren trug. Seine Speise, so heißt es, waren Heuschrecken und wilder Honig, also fast moderne Ernährungsgewohnheiten. Kommt ja wieder, dass man Insekten isst. Ja, mit unmissverständlich harten Worten hatte er zur Umkehr aufgerufen. Ein strenges Gericht hatte er angedroht. Johannes ist der, der den Weg bereitet für Jesus, den erwarteten Messias. Er tauft mit Wasser, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen, seinen Weizen in die Scheunen sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da zeichnet Johannes das Bild von Jesus im Gericht. Das ist nicht das Bild des guten Hirten, das wir gerne hören. Überhaupt ist Johannes ja ein Mann deutlicher Worte. Er hat klare Prinzipien. Die Pharisäer nennt er Otterngezücht. Und seine eigenen Jünger sollen fasten und enthaltsam sein, während die Jünger Jesu gerne auch feiern dürfen, solange der Bräutigam da ist. Aber beide schätzen die Lage als sehr ernst ein. Die letzten Zeiten sind nahe, das ist die Botschaft. Johannes hat Jesus getauft und staunend hat er erlebt, wie der Himmel sich aufgetan hatte und der Geist Gottes, der war hinabgekommen in Gestalt einer Taube. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Johannes wusste also ganz genau, wen er in Jesus vor sich hat. Da gab es überhaupt keinen Zweifel. Von höchster Stelle bezeugt. Ja, seitdem ist viel passiert, seit der Taufe. Und Johannes war aufgrund seiner klaren Worte und insbesondere wegen seiner Kritik an Herodes ins Gefängnis gekommen. Und es sah nicht gut für ihn aus. Es ging ihm richtig schlecht. Mit dem möglichen Tod vor Augen, da war vieles auf einmal ins Wanken gekommen. Zweifel krochen in ihm hoch. Und, wer kennt das nicht, in bedrohlicher Situation, in Krisen, wenn uns durch Krank oder Tod eines lieben Menschen, durch Trennung, Arbeitsverlust oder Anfeindung irgendwann alles fragwürdig erscheint. Ich denke, das haben wir auch schon erlebt. Immer wieder steigen solche Fragen dann brennend in uns hoch. Und aller Sinn oder Unsinn unseres Lebens hängt dann von der Antwort auf diese Frage ab. Johannes hat auch gefragt. Er wollte eine Antwort haben. Und jetzt komme ich zum Predigttext. Der steht in Matthäus 11, Verse 2 bis 10. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus vernahm, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese aufbrachen, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sie in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ja, soweit der Text aus dem Matthäus-Evangelium. Und ich glaube, wir können uns in den Johannes ganz gut hineinversetzen. Der hat einst ja mit sehr viel persönlichem Einsatz für Jesus den Weg bereitet. Und jetzt in seiner bedrohlichen Situation möchte er Gewissheit haben, ob all das, was für ihn im Leben entscheidend war, auch jetzt noch Gültigkeit hat. Er möchte noch einmal die Bestätigung haben, ob Jesus wirklich der lang ersehnte Messias ist, den er damals getauft und angekündigt hat. Am besten natürlich erneut durch so ein Zeugnis von oberster Stelle, dass Gott selbst spricht. Das ist die Situation. Johannes ist vollkommen verzweifelt und in seinem Zweifel schickt er zwei seiner Jünger los. Und die Jünger stellen ja eine ganz konkrete Frage. Ja, sie fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Antwortet Jesus selbst auf die Frage, verkündigt dem Johannes doch, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Ja, ich glaube, die Jünger des Johannes, die sind ganz schön verwirrt gewesen. Denn hier ist Jesus nicht als der Richter zu erkennen, sondern da schon eher als der Hirte. Er spricht von Zeichen der Heilung und Barmherzigkeit. Und er schickt die Jünger zurück mit dem Auftrag, ihm zu sagen, was sie hören und sehen. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ob Johannes an dieser Antwort Anstoß genommen hat, ob er mit Ärger, Enttäuschung, Unmut oder vielleicht mit tiefem Glauben reagiert hat, das wissen wir nicht. Ja, Johannes bekommt eine Antwort auf seine Frage, Aber ist es die richtige Antwort? Jesus hätte doch einfach sagen können, ja, ich bin's. Oder nein, ich bin's nicht. Ja, also wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Und wie reagieren wir? Wie reagieren wir, wenn wir Gott ganz konkret eine Frage stellen und dabei hoffen, es kommt vielleicht eine Stimme vom Himmel oder ein Zettel auf dem Frühstückstisch? Ja? Wie reagieren wir dann, wenn Gott uns auf die Zeichen verweist? Ja? So wie Jesus hier den Jüngern sagt, achtet auf das, was ihr seht und hört. Guckt dahin, deutet die Zeichen. Es geht also darum, Zeichen zu sehen, Mut zu fassen, zu fragen und dann wirklich auch hinzugucken. Darum geht's. Und Zeichen gibt es genug. Tagtäglich geschieht um uns herum etwas, das wir als Zeichen erkennen können. Wenn wir mit unserem geistlichen Auge auf die Welt sehen, erkennen wir viele Zeichen. Besonders wichtig sind dabei natürlich die, die uns zum konkreten Handeln im Hier und Jetzt bewegen sollen. Die Zeichen, die Johannes verkündete, die deuteten auf den Untergang der Welt und dem Ende der Zeiten hin. Ja, und die ganzen Zeichen, die ganze Palette an katastrophalen Zeichen, die sehen wir auch. Sehen wir aber auch, dass Gott in der Welt ist? Ja, für den einen ist das Glas halb voll, für den anderen halb leer. Ja, sehen wir, dass Gott auch da ist und Zeichen wirkt? Sehen wir, dass er herrscht, mitten in der Gewalt, mitten in der Zeit der Verblendung, mitten in unserer Verletzlichkeit und auch mitten in unserem Zweifel und in unserer Verzweiflung? Spüren wir, dass Gott da ist? Spüren wir, da ist etwas, was stärker ist und kräftiger, etwas, das wächst und getragen wird, selbst mitten im Krieg und Katastrophen. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Das Licht, das an jedem Sonntag im Advent im Kranz heller wird. Das Licht, das leuchtet für die, die im Finstern wohnen. Kleine Botschaften der Liebe, die selbst dort geschehen, wo Sinnlosigkeit und Missmut herrschen. Auch angesichts des Bösen in der Welt. Sehen wir, dass Gott in dieser Welt wirkt? Haben wir den Mut zu handeln, in seinem Sinne in dieser Welt zu agieren, seinem Wort gehorsam zu sein und darin zu leben? Advent bedeutet, dass wir unsere Augen öffnen. Unsere Augen sollen all das sehen, was schon da ist. Wir sollen es zu Herzen nehmen und den Weg bereiten für das, was nach dem Willen Gottes noch kommt. Und es tut gut zu wissen, es tut gut zu erkennen, es gibt einen, der es gut mit uns meint, der seinen Willen für diese, seine Welt unmissverständlich geäußert hat, der mit uns leidet an der Ungerechtigkeit und am Leid, der weint mit dem Weinenden und lacht mit dem Lachenden, der sich zu uns mit unendlicher Liebe an den Tisch setzt und dessen Liebe so stark ist, dass sie den Tod zu überwinden vermag. Ja, manchmal erkennen wir die göttliche Kraft der Liebe, die in Christus in die Welt gekommen ist und die Gott nie wieder aus dieser Welt nehmen wird. Die Kraft des Heiligen Geistes, der schon lange uns als Tröster, Fürsprecher und Beistand zur Seite ist und uns beflügelt. Die Kraft, die Veränderung bewirkt, Schritt für Schritt und einmal ganz und gar. Ja, und wir dürfen auch fragen, gibt es denn wirklich eine Alternative zu einem Gott, der uns über alle Maßen liebt und sich ganz und gar für uns hingibt? Ich glaube, das ist alternativlos. Sollen wir noch auf einen anderen warten? Nein, brauchen wir nicht. Auch wenn uns, wie dem Johannes, immer wieder Zweifel kommen, so bleibt Gottes Liebe zu uns unabhängig von unserem Glauben können oder nicht glauben können. Seine Liebe ist über alle Zweifel erhaben. Und auch wenn Johannes vielleicht in dieser Situation an Jesus zweifelt, Jesus zweifelt nicht an ihm. Jesus bezeugt es. Johannes ist mehr als ein Prophet. Er ist der Engel, der den Weg bereiten soll. Das erzählt er seinen eigenen Jüngern. Und auch wenn sich die Art ihrer Verkündigung unterscheidet, ist ihre Botschaft doch dieselbe. Das sagt Jesus. Das Ende ist nahe, Neues ist auf dem Wege, Gottes Gerechtigkeit ist nahe. Ja, Gottes Geist ist in dieser Welt, die manchmal so geistlos erscheint. Eines Tages aber müssen wir nicht mehr zweifeln, nicht mehr hoffen, nicht mehr warten. Bis dahin dürfen wir glauben, lieben, träumen und hoffen. Auch jetzt in dieser Welt, die aktuell so zerrissen ist von Kriegen, Konflikten und anderen menschgemachten Katastrophen. Vor etwa 50 Jahren hat ein Theologe eine Predigt geschrieben, Friede auf Erden, Predigt zu Weihnachten. Und daraus zitiere ich einen Abschnitt, da er mir auch heute noch aktuell erscheint. Diese Weihnachtszeit findet uns als ziemlich rastloses Menschengeschlecht. Wir haben weder Frieden in uns noch Frieden um uns. Unsere Welt ist krank an Krieg. Und doch, meine Freunde, kann die Weihnachtshoffnung auf Frieden und guten Willen unter allen Menschen nicht länger als eine Art frommer Traum einiger Schwärmer abgetan werden. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages das Recht offenbar werden wird wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ich träume auch heute noch davon, dass in all unseren Parlamentsgebäuden und Rathäusern Männer, ich ergänze auch Frauen, gewählt und dort einziehen werden, die Gerechtigkeit und Gnade üben und demütig sind vor ihrem Gott. Ich träume noch immer davon, dass wir mit diesem Glauben imstande sein werden, den Rat der Hoffnungslosigkeit zu vertagen und neues Licht in die Dunkelkammern des Pessimismus zu bringen. Mit diesem Glauben wird es uns gelingen, den Tag schneller herbeizuführen, an dem Friede auf Erden ist. Es wird ein ruhmvoller Tag sein. Die Morgensterne werden miteinander singen und alle Kinder Gottes vor Freude jauchzen. Vielleicht ahnt es der eine oder andere, Martin Luther King war das, Weihnachten 1967. Lange her und ich finde zeitlos aktuell. I have a dream, auch heute noch. Und deshalb nochmal Martin Luther King, wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitnächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Ich denke, dass auch Johannes Trost gefunden hat in seiner ausweglosen Situation. Er wusste, dass wer an Gott glaubt, wer an Jesus Christus glaubt und ihn als Messias für sich selbst sieht, der hat eine wunderbare Verheißung. Der sitzt am gedeckten Tisch im Angesicht der Feinde. Wer es glaubt, wird selig. Das ist so ein dummer Spruch, finde ich, ein blöder. Aber er gilt. Ja? Und wer es in einer Situation vielleicht nicht glauben kann, der darf um diesen Glauben bitten. Dein Reich komme, darf er sagen. Und er kann sicher sein, er kommt. Amen. Thank you.